HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
The American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy in New York. That's happened in the last few minutes.
Hemmungslos gierige Händler schlossen sinnlose Wetten auf zukünftige Ereignisse ab.
They didn't care though, because with the bonus culture.
Es war ihnen egal, denn angesichts der existierenden Bonuskultur denken sie nur an den Bonus im nächsten Jahr.
Eine Kanzlei ist gegenwärtig von rund 1200 Geschädigten, die in Lehman-Zertifikaten investiert sind, mandatiert.
Als echt Betroffener bin ich entsetzt über das, was hier abläuft.
Was sicherlich sehr viel Wut hervorruft und Resignation ist, dass es letztlich anscheinend auch keiner Bankenaufsicht und keinem Staat gelungen ist, hier frühzeitig und rechtzeitig einzugreifen.
Die großen Investmentbanken haben eigentlich in den letzten Jahren ein Geschäft betrieben, wo ich sage, das sind eigentlich die Totengräber des Finanzkapitalismus.
2008 war das Jahr der weltweiten Finanzkrise, die sich ein Jahr vorher durch die US-Immobilienkrise angebahnt hatte und am 15. September 2008 einen ersten Höhepunkt erlebte durch den Zusammenbruch einer Bank, Lehman Brothers, eine Investmentbank mit Sitz in New York, mit über 28.000 Mitarbeitern weltweit. Ein paar Tage nach der Insolvenz waren es noch 170 Mitarbeiter. Lehman Brothers hat viele andere Geldinstitute mit in die Tiefe gerissen, auch deutsche, wie die Hypo Real Estate, wobei alle sogenannten Opfer der Krise an ihrem Niedergang kräftig mitgewirkt haben. Und bevor wir im September den Lehman-Jahrestag feiern, wollen wir uns doch mal fragen, was ist das eigentlich? Eine Bank, eine Halde für Schrottpapiere, ein Biotop für Betrüger, ein Laden für fromme Logenbrüder? Oder Logenbrüder oder Lügenbrüder. Nichts von alledem oder von allem ein bisschen, so viele Fragen. Wir versuchen wie üblich, ein paar Antworten zu finden. Eins wissen wir jetzt schon ganz genau, nicht alle Banken sind schlecht. Die Parkbank zum Beispiel ist eine nach wie vor nützliche Einrichtung. Die Reservebank am Spielfeldrand auch. Die Hobelbank wollen wir auch weiterhin gerne loben. Die Schulbank eher mit Einschränkungen. Ganz oben steht aber, Sie werden es dunkel geahnt haben, die Rasenbank am Elterngrab.
Ich kenn ein einsam Plätzchen auf der Welt, liegt ruhig, still verborgen. Dort flieh ich hin, wenn mich Kummer quält, es plagen mich die Sorgen. Und fragst du mich, so sag ich's dir, es liegt nicht weit von hier. Der liebste Platz, den ich auf Erden hab, das ist die Rasenbank am Elterngrab. Da zieht's mit Zaubermacht mich immerhin, wenn Menschen mit mir streiten. Dort merk ich nicht, dass ich verlassen bin, dort klag ich meine Leiden. Da reden mir die Toten zu, die Eltern mein in ew'ger Ruh. Der liebste Platz, den ich auf Erden hab, das ist die Rasenbank am Elterngrab. Und wenn ich einstens lebensmüde bin, muss dieser Welt entsagen, dann, lieber Gott, gewähr die Bitte mir, lass mich zum Friedhof tragen. Drückt mir der Tod die Augen zu, dann legt mich dort zur ew'gen Ruh. An jenem Platz, wo ich mein Liebstes hab, dort bei der Rasenbank am Elterngrab.
So, genug geschluchzt. Von der Rasenbank zum Geldinstitut. Diesen Salto macht uns so leicht keiner nach. Banken und Politik, das ist im Wesentlichen unser Thema heute. Banken machen Politik, das ist eine weit verbreitete Behauptung. Wie geht denn das? Unter anderem dadurch, dass führende Politiker führende Banker in die Politik holen. Beispiele? Kein Problem. Man muss nur auf das Personal der Investmentbank Goldman Sachs schauen.
Robert Rubin.
Robert Rubin arbeitete 26 Jahre bei Goldman Sachs. 1995 berief ihn der Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, zu seiner Zeit dann zum Finanzminister. Während Rubins Amtszeit kam es unter anderem zur Aufhebung des Glass-Steagall Act, einem Gesetz zur Trennung von Kredit- und Investmentbanken. Die Reform ermöglichte etwa die Fusion zweier Banken zur Citigroup, die heute als systemrelevant gilt.
Henry Paulson.
Henry Paulson war 7 Jahre lang Chef von Goldman Sachs bis zum Jahr 2006. In diesen Jahren bauten die Investmentbanken systematisch die Risiken an, die 2008 das Finanzsystem zerstörten. Präsident George W. Bush machte Paulson im Jahr 2006 zum Finanzminister. Zwei Jahre später scheiterte unter seiner Ägide die Rettung von Lehman Brothers, dem größten Konkurrenten von Goldman Sachs, nachdem zwei Tage zuvor die Regierung den größten Versicherer des Landes noch gerettet hatte. In der darauffolgenden Krise legte er den Paulson-Plan auf, ein 700 Milliarden Dollar schweres Rettungspaket für die Finanzindustrie.
Mario Draghi.
Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, war zwei Jahre Vizepräsident bei Goldman Sachs in London. In der Kritik steht die Investmentbank in Europa vor allem, weil sie Griechenland geholfen hatte dabei, seine wahren Schulden zu verschleiern. Er selbst, Draghi, habe mit diesem Geschäft bei Goldman aber nichts zu tun gehabt, beteuert er. Mario Draghi erfand als EZB-Präsident die dicke Bertha aus dem Ersten Weltkrieg neu. So nannte er die Geldkanone, mit der die Zentralbank vor einigen Monaten 1 Billion Euro in die europäischen Banken geschossen hatte, zum Niedrigstzins von 1%.
Mario Monti.
Der Italiener Mario Monti war nicht immer der Staatsmann, der er heute ist. Vorher war er neben seiner politischen Arbeit vor allem Wirtschaftswissenschaftler. Und er war einer der internationalen Berater von Goldman Sachs. Er ist der Mann, dem die Märkte vertrauen. Deswegen unter anderem wurde er in der Krise vom italienischen Präsidenten zum Nachfolger von Silvio Berlusconi ernannt. Als Notstandspremier hat er sich der Aufgabe verschrieben, Italien auf Sparkurs zu bringen.
Mischa Erhardt über die Goldmänner von Goldman Sachs. Deutschland kam da nicht vor. Aber bei der Verflechtung von Banken und Politik haben wir auch was anzubieten. Zerschlagt die Banken, heißt das neue Buch des Bremer Wirtschaftswissenschaftlers Rudolf Hickel. Professor Hickel, Großbanken nutzen weiterhin ihre Macht, um Druck auf die Politik auszuüben. Das ist eine der Thesen dieses Buches. Das hätten wir gerne etwas genauer. Wie müssen wir uns das vorstellen, dass Banken die Politik beeinflussen?
Ja, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Auf der einen Seite versucht natürlich die Bank, vor allem die Bankenvertreter, auch mit ihren Verbänden auf die Politik Einfluss zu nehmen. Wir haben ja erlebt in der Finanzmarktkrise 2007 folgende, vor allem im Herbst 2008, dass unmittelbar in dem Beratungsgremium der Bundeskanzlerin beispielsweise der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank gesessen hat. Aber es gibt ein zweites Argument, das wir gleichsam dazugelernt haben, nämlich die Tatsache, dass die Banken so groß sind, dass Gefahr besteht, wenn sie zusammenbrechen, dass es dann zu einem Systemrisiko kommt. Und aus dieser Sorge bzw. Not, dass eine zusammenbrechende Bank die Wirtschaft mit in Abgrund reißt, ist im Grunde genommen ein Machtpotenzial entstanden. Das haben die Bankenvertreter und ihre Verbände genutzt, um Einfluss zu nehmen auf Politik.
Wenn in Deutschland von Großbanken die Rede ist, dann ist von der Deutschen Bank die Rede. Das haben Sie auch gerade getan. Oder gibt es noch eine andere Bank, die groß genug wäre, Politik zu machen?
Ja, da hat sich ja einiges dramatisch verändert, wenn man so will, in der Folge der Finanzmarktkrise. Wir haben in der Tat heute nur noch eine Großbank, und wenn wir von der Entflechtung reden, beziehungsweise von der Abspaltung des Investmentbanking-Geschäfts, dann meinen wir in Deutschland in der Tat nur noch die Deutsche Bank. Die Commerzbank ist weniger betroffen, die ja selber auch ein Sanierungsfall war und ist, und da ist ja der Staat beteiligt mit 25%. Und vor allem die großen Landesbanken, von denen mal viel Macht ausgegangen ist, vor allem weil sie auch mit der Politik verfilzt waren, auch sozialdemokratisch verfilzt, beispielsweise bei der WestLB, die sind ja in der Zwischenzeit schon zerschlagen worden, sodass man sagen kann, es ist ein Ergebnis der Entwicklung aus der Finanzmarktkrise, dass eigentlich im Sinne einer Großbank, nämlich mit dem Problem, dass einerseits Geschäftskundengeschäfte gemacht werden, auf der anderen Seite aber auch ein hochspekulatives Investmentbanking, was mit den Kunden nichts zu tun hat, dafür gibt es in der Tat nur noch die Deutsche Bank. Sie steht im Mittelpunkt, und deshalb sind die ganzen Kritikpunkte, die jetzt in den letzten Tagen vorgetragen worden sind, dagegen richtet sich beispielsweise der Aufsichtsratsvorsitzende Neue der Deutschen Bank, nämlich Paul Achleitner, weil er sagt, das ist ja nur noch eine Politik gegen mein Institut.
Jetzt versuchen wir uns das nochmal so praktisch vorzustellen. Die Richtlinien der Politik bestimmt die Politik, zumindest auf dem Papier. Die Richtlinien der Bundespolitik bestimmt die Bundeskanzlerin. Artikel 65 Grundgesetz sagt, der Bundeskanzler, da gibt es noch keine weibliche Form, bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Herr Professor Hickel, muss Angela Merkel tatsächlich bei Herrn Ackermann oder jetzt bei dessen Nachfolger Andrew Jain um Erlaubnis fragen, wenn es zum Beispiel um Regulierungen von Bankgeschäften als Konsequenz aus aus der Finanzkrise geht.
Also so schlicht läuft es dann auch wieder nicht, dass richtig eine Bittstellerposition zustande kommt und dass die Bundeskanzlerin eine Erlaubnis geben muss. Aber wir können uns ja mal die Jahre anschauen, 2002 bis 2004. Da sind in Deutschland die großen Deregulierungen durchgesetzt worden. Übrigens ganz wichtig, sich zu erinnern, das war eine rot-grüne Regierungskonstellation. Und da war es so, dass beispielsweise die Genehmigung von Hedgefonds, die heute sehr bedauert wird, und es gibt sogar Versuche, wieder einiges zurückzunehmen durch den Bundesfinanzminister Schäuble, da war es so, dass natürlich die Bankenverbände Einfluss genommen haben. Und es gibt die unterschiedlichsten Einflussebenen. Mir hat einmal der damalige Bundesfinanzminister gesagt, es fängt schon mal an auf den internationalen Konferenzen, bei denen beispielsweise Weltbank, G20er-Gruppe und vieles mehr, bei denen die Banken in den Vorbereitungskomitees, vor allem der internationale Bankenverband, vertreten ist. Es geht dann weiter, beispielsweise bei der Frage, wie macht man ein Gesetz zur Freistellung oder zur Zulassung von sogenannten Sicherungspapieren, Wertpapieren, neuen Wertpapieren beziehungsweise auch von Zertifikaten. Und bei dieser Gesetzesentscheidung ist dann die Bank dabei. Und das Dritte ist, dass sie sozusagen international ausgestrahlt. Deutschland war ja im internationalen Vergleich relativ konservativ, was den Finanzmarktsektor betroffen hat. Und da ist eine sehr starke Kampagne gestartet worden, die auch von Parteien übernommen worden ist. Beispielsweise hat die FDP immer sehr stark Druck gemacht, eine Kampagne angezettelt worden, doch jetzt auch endlich den Finanzmarktplatz Deutschland zu stärken durch Deregulierung. Und insoweit sind dann die Schleusen geöffnet worden. Und man kann auch sagen, die Finanzmärkte sind so entfesselt worden, dass sich auch die ganze Krise hier austoben konnte.
Ich habe eben den Titel Ihres Buches nur halb zitiert. Zerschlagt die Banken, zivilisiert die Finanzmärkte. So heißt er komplett. Zivilisierung der Finanzmärkte würde ja auch bedeuten, dass hochriskante Geschäfte unmöglich werden. Ist es denn tatsächlich so, dass wie vor der Krise heute noch oder heute wieder ganz munter mit Leerverkäufen, Kreditausfallversicherungen und ähnlich hochriskanten Produkten gehandelt wird?
Ja, insgesamt muss man es leider sagen, obwohl ja große Schwüre abgegeben worden sind 2009 auf dem ersten großen G20-Gipfel im Frühjahr in London und später dann in Pittsburgh, große Schwüre abgegeben worden sind, dass alle Finanzmarktprodukte kontrolliert, ja etliche auch verboten werden sollen. Wir haben diese sogenannten Spekulationsinstrumente immer noch und vor allem ist entscheidend, diese Spekulationsinstrumente, die ja gelegentlich auch als Finanzalchemismus bezeichnet werden, haben nichts mit der realen Produktion zu tun. Das heißt also, wenn etwa spekuliert wird auf die Veränderung von Devisenkurse, dann ist das nicht veranlasst dadurch, dass ein Unternehmen, ein gutes mittelständisches Unternehmen, beispielsweise in Frankfurt oder Bremen, sich gegen Wechselkursrisiken absichern muss, sondern es sind völlig abgekoppelte Geschäfte. Aber der doppelte Titel meines Buchs hat einen ganz, ganz wichtigen Sinn. Wir brauchen nämlich beides. Wir diskutieren ja jetzt in Deutschland, inwieweit es verboten bzw. verhindert werden muss, dass eine Bank ein Investmentbanking betreibt, vor allem im Bereich von Spekulationsgeschäften, dazu Instrumente entwickelt auf der einen Seite, aber wenn es dann zum Zusammenbruch kommt, auf der anderen Seite die normalen Geschäftskunden, die damit nichts zu tun haben, belastet werden. Das ist die eine Aufgabe. Aber die zweite Aufgabe, da habe ich eine etwas ketzerische These. Die zweite Aufgabe heißt, endlich auch die schlimmsten Produkte zu verbieten, sie vor allem auch zu regulieren, vor allem die jetzt aufkommenden Schattenbanken, die überhaupt noch nicht kontrolliert sind, die unter die Lupe zu nehmen. Wenn das gelingt, dann reduziert sich auch der Druck sozusagen der Kontrolle des Investmentbankings. Denn was wird denn beim Investmentbanking gemacht in den Spekulationsabteilungen? Da sitzen die Mathematiker, da sitzen die Spekulanten, entwickeln abenteuerliche Instrumente und wenn die dann schief gehen, dann kommt es zur Krise der Banken. Und wenn man hier ansetzt an dem Verbot bzw. der Kontrolle der Instrumente, dann sorgt man auch dafür, dass insgesamt für das gesamte Bankensystem die Risikoproduktion reduziert wird. Deshalb gehört das zusammen, sozusagen Zerschlagen der Banken im Sinne der Zurückweisung des Investmentbankings gegenüber Geschäftskunden auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Verbots von Instrumenten, von den schlimmsten Spekulationsinstrumenten, wie wir bei der Eurokrise sehen, brutal immer noch eingesetzt werden. Noch kann man Geschäfte machen mit der Spekulation auf einen Absturz von Spanien, indem man entsprechend sich eindeckt mit Kreditausfallversicherung. Das kann nicht sein.
Die fatale Nähe von Großbanken und Politik. Erläuterungen von Professor Dr. Rudolf Fickel, HR2 der Tag. Und jetzt haben wir eine kleine Sensation für Sie, dass schon im alten Griechenland über Bänke und Banken geredet wurde. Naja, das haben Sie wohl schon geahnt, dass aber über die eigentliche deutsche Bank, die Bank der Deutschen, schon ein sokratischer Dialog geführt wurde? Jawohl, und zwar mit Hippias. Sie als alte Altgriecher wissen natürlich, dass es von Hippias zwei Dialoge gab, Hippias Minor und Hippias Major, und dass er noch vorkam in dem berühmten sokratischen Dialog Protagoras. Aber hier haben wir ausgegraben den Dialog zwischen Sokrates und Hippias über Banken.
Hippias, du Herrlicher und Weiser, wie seit gar langer Zeit kommst du uns endlich wieder einmal nach Athen?
Ich hatte nicht eben Muße, Sokrates, denn wenn einen die Götter auf Reisen schicken, mögen sie auf uns herniederblicken in Gunst und Wohlgefallen, dann gibt es der Sterblichen keinen, der nicht wüsste, wie hart sie zu umschiffen sind. Jene Klippen des Kairos, jene Untiefen des Geschicks,
die Banken. Wohlgesprochen, o Hippias, aber was meinst du wohl? Denn die Banken und Klippen, sind sie nicht zahlreich wie die Sirenen des Odysseus?
Die Umgarnenden, die niemals Warnenden.
So viel hat es auf sich, Hippias, in der Tat, du ziemlich weiser und vollkommener Mann.
Ja.
Was mag wohl die Ursache sein, dass jene Banken so hochberühmt sind, ihre Gefahr wegen, hinterlistig und schäbig ihr Geschäft, bösartig und tückisch ihre Moral, berühmt für Geiz und Gier, den Geckos gleich auf der Straße der Welle, Wall Street, losgelassene Hyänen wie des Michaelis Douglaios.
Ja, ja, die niemals Warnenden, die berüchtigten, Verderbnis kommt über uns und die Götter.
So bin auch ich oft schon zu Klippen geschickt worden, segelnd auf den Wogen der See, ich, der Schuster, und Ithaka weit, so weit. Immer und immer so kamen sie, die Banken.
Weh, 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 das Unheil, die Bank, nenne mir weiser die Namen des Bösen, der Banken, der Bösen, des Unheils.
Sandbank heißen sie und Schlachtbank, Messerbank heißen sie und weh, schlimmstes von allen. Die Bank der Deutschen.
Die Samenbank vielleicht?
Unfug, Unfugiger. Die Doggerbank ist's, der deutschen fürchterlichste Bank.
Und Sie werden schon darauf hoffen, natürlich geht dieser Dialog nachher noch weiter. HR2 der Tag. Sind Bankmanager grundsätzlich kriminell oder gierig oder beides? Durch die Bank sozusagen, um auch die Karlauer-Abteilung zu ihrem Recht kommen zu lassen? Natürlich nicht, heißt die mehr oder weniger verzweifelte Antwort. Aber die Nähe zu großen Geschäften fördert offenbar die Nähe zu schrägen Geschäften bis hin zur Kriminalität. Der jüngst bekannt gewordene Fall, kriminelle Zinsmanipulationen von Händlern im großen Stil. In den Skandal könnte auch Andrew Yein verwickelt sein, der neue Chef der Deutschen Bank. Ein anderer Fall, die Pleite der spanischen Finanzgruppe Bankia, bei der ein ehemaliger Chef des Internationalen Währungsfonds eine bedeutende Rolle gespielt haben soll. Aus Madrid, Daniel Sulzmann.
Die Bilanz ist vernichtend. Der Aktienwert von Bankia, einem Zusammenschluss von 7 Sparkassen in Spanien, ist um 85% gefallen. Innerhalb eines Jahres. Bankia braucht rund 23 Milliarden Euro, um weiter arbeiten zu können. Und Bankia, das war bei der Gründung im vergangenen Jahr Rodrigo Rato. Mit erhobenem Daumen präsentierte der Chef der neuen Riesensparkasse sich strahlend im Blitzlichtgewitter an der Börse bei der Gründung von Bankia. Der Banker und Jurist gibt sich trotzdem unschuldig. Bei der Befragung durch den Wirtschaftsausschuss des spanischen Parlaments will er nicht schuld sein am Debakel der spanischen Sparkassen und dem von Bankia.
Culpabilidades. Wer
die Schuld hat? Ja, viele und auch unterschiedlich. Wir stehen vor Tatsachen, die sich unserer gesamtwirtschaftlichen Geschichte seit den 30er Jahren nicht mehr ereignet haben. Nicht weniger als das. Das muss man erst mal einschätzen. Was heißt das? Dass ich Verantwortlichkeit ablehne? Nein. Ich habe meine übernommen. Ich hatte einen Plan, der ist nicht ausgeführt worden. Am Schluss lag es also daran, dass auf Rodrigo Rato angeblich nicht gehört wurde. Was für ein Jammer, denn Rato ist in Spanien ein bekanntes Gesicht. Er war schon Minister unter dem erzkonservativen Ministerpräsident José María Aznar, und zwar 8 Jahre lang, bis diese Regierung 2004 abgewählt wurde. Rato, ausgebildeter Jurist, war Wirtschaftsminister. Er erfand den spanischen Bauboom, indem er die Baugesetze so liberalisierte, dass Häuser überall im Land wie Pilze aus dem Boden schießen konnten. Mit dem Ley de Suelo, also dem Bodengesetz, begann in Spanien die Spekulation und der rund 10 Jahre anhaltende Bauboom. Korruption und Filz waren die Folge. Man kann also sagen, Rato ist das personifizierte Gesicht der Krise Spaniens. Der eher kleingewachsene Mann mit dem runden Kopf und dem schütteren Haar kassierte dann auch 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt für die Führung von Spaniens größtem Sparkassenverbund Bankia mit rund 10 Millionen Kunden und steckte sich angeblich noch einmal 1,2 Millionen Euro Abfindung ein. Denn Rato musste im Mai zurücktreten, als klar war, dass Bankia nur noch zu retten ist, wenn der Staat die Bank unter seine Fittiche nimmt. Erst überwiesen die Madrilenen 9 Milliarden Euro an das Institut, jetzt kommt noch die europäische Bankenhilfe. Angeblich soll er am Tag seines Abschiedes in der Bank noch einmal eine rauschende Party gefeiert haben. Und das in einem Land, in dem inzwischen 1,7 Millionen Familien kein einziges Familienmitglied haben, das noch Arbeit hat. Wirtschaftswissenschaftler sagen inzwischen, Rato und viele andere, die in den Aufsichtsräten der Sparkassen eingesetzt waren, inklusive der Wirtschaftswissenschaftler selbst, seien blind immer weiter in die Krise gerannt. Natürlich würde ihnen jetzt keiner mehr glauben, sagt auch Juan Rubio.
Es ist ein Problem der Kredibilität.
Das ist ein Glaubwürdigkeitsproblem, dass keiner so wirklich die Schuld auf sich nimmt. Alle haben ein bisschen Schuld, die Wirtschaftswissenschaftler eingeschlossen, die auch die Dimension der Krise, die sie jetzt angenommen hat, nicht gesehen haben. Wir Wirtschaftswissenschaftler sind auch schuld, weil wir die Krise nicht vorhergesehen haben. Und mir würde es gefallen, wenn von den Politikern auch einer das endlich mal zugeben würde. Die haben zum Teil ganz andere Probleme. Mit Schuld zugeben ist es da nicht mehr getan. Im Falle der Caja Mediterraneo aus Alicante, die ebenfalls pleite ging und mit Staatsgeldern gerettet werden musste, ermittelt jetzt ein Untersuchungsrichter wegen Vorteilsnahme in Millionenhöhe. 5 ehemalige hohe Führungskräfte der Sparkasse mussten zusammen 28,5 Millionen Euro Kaution hinterlegen und 2 der 5 wurden wegen akuter Fluchtgefahr die Pässe entzogen. Das immerhin ist bei Rodrigo Rato noch nicht passiert. Noch kann sich der Ex-Bankia-Chef ungehindert in Spanien bewegen. Fragt sich nur, wie lange noch.
Muss man das alles verstehen? Doch wohl eher nicht. Oder sind wir alle nur zu dumm, um sowas zu verstehen? Wenden wir naive bis dumme Kriterien an auf einen Bereich, der seine eigenen Gesetze hat? Und wenn das so sein sollte, darf das so sein? Also gut, gehen wir nochmal zurück an den Anfang der internationalen Finanzkrise. Mischa Erhardt setzt uns ins Bild.
Die Lunte, die zum Sprengsatz in der Bilanz von Lehman Brothers führte, war lang. Sie reichte um einige Jahre zurück, und zwar bis ins Jahr 2000. Da zerplatzte die Internetblase an den weltweiten Finanzmärkten. In der Folge wurde die Lunte gezündet, die 2008 dann die Bomben der Lehman-Bilanz zur Detonation brachte. Und es war niemand Geringeres als der damalige Chef der US-Notenbank, Alan Greenspan, der das Streichholz hielt. Auch wenn er das damals noch nicht wissen konnte. Denn nach dem Zerplatzen der spekulativen Internetblase sah Greenspan es als seine vornehmste Aufgabe an, den Schaden möglichst klein zu halten. Also pumpte die Notenbank Geld in die Märkte, ähnlich wie es die Währungshüter auch heute tun. Und so hat die US-Notenbank Fed dazu beigetragen, dass eine neue Blase entstand, an anderer Stelle die Blase auf dem US-Immobilienmarkt. Denn irgendwo schließlich musste das viele Geld hin. Und so brachten es die Banken unter die gemeinen Leute, sie vergaben Kredite für den Hausbau, ohne sich allzu sehr mit lästigen Dingen wie der Prüfung der Kreditwürdigkeit ihrer Kunden aufzuhalten. Warum auch? Denn im Zweifel bliebe der Bank ja noch das Haus, sollte ein Schuldner seinen Kredit mal nicht zurückzahlen können. Dem zugrunde lag die seltsam naive Annahme, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen würden. Wie dem auch sei, ein paar Jahre jedenfalls lebte es sich recht gut in dieser Blase der Illusionen, die Banken fuhren hohe Profite ein. Denn sie bündelten die Hauskredite und verschacherten sie als Pakete an andere Banken weiter. Echte Kenner der Finanzbranche können das, was in dieser Zeit unmittelbar vor der Lehman-Pleite an Machenschaften ablief, in knappen 25 Sekunden erzählen. Der ehemalige Chef der Finanzaufsicht BaFin in Deutschland, Jochen Sanjo, gehört dazu.
Hemmungslos gierige Händler schlossen sinnlose Wetten auf zukünftige Ereignisse ab. Die Verbriefungsindustrie stopfte hochtoxische Risiken in hübsche, scheinbar harmlose Päckchen und schickte sie rund um die Welt. Und das Oligopol der Ratingagenturen verschleierte diese Risiken in unverantwortlicher Weise. Und die Welt fiel in ihrer Vertrauensseligkeit auf die schwer zu durchschauenden Trugbilder herein.
Ganz richtig ist das nicht, denn es gab in der Tat auch Ökonomen, die vor dem Zusammenbruch gewarnt hatten und um die explosive Mischung wussten, die sich in den Bilanzen von Banken wie Lehman Brothers angesammelt hatte. Aber wir wollen nicht kleinlich sein, schließlich ging es nicht um Pfennigbeträge, sondern um rund 11 Billionen Dollar, die im Jahr der Lehman-Pleite allein am US-Hypothekenmarkt in Form von Krediten ausstanden. Allerdings konnte keiner mehr so genau überblicken, wo sich welche Risiken nun genau angehäuft hatten und wie hoch sie waren. Zu schwer wogen plötzlich die Kreditpakete, zu kompliziert und verzweigt hingen daran Absicherungen gegen deren Ausfälle. Es war ein System entstanden, von dem die meisten Akteure weder die einzelnen Bausteine verstanden noch einen Plan hatten. Einfach zu verstehen dagegen war, als passierte, was passieren musste, als also die Häuserpreise zu fallen begannen und die Schuldner Schwierigkeiten bekamen, ihre Kredite zu bedienen. Da lag sie plötzlich herum, deutlich sichtbar, die Lunte in den Lobbys der Bankhäuser rund um den Globus und brannte unaufhaltsam ab. Schlagartig war den Beteiligten im Bankensektor klar, dass sie auf einem ziemlich großen Haufen Sprengstoff saßen und sie allein keine Möglichkeit hatten, die brennende Lunte zu stoppen.
Ein Kollaps einer Bank dieser Größenordnung würde eine weitere Welle von Verwerfungen nach sich ziehen und damit auch von weiteren Verlusten und Abschreibungen bei wahrscheinlich allen Banken.
So ex-deutsche Bankchef Josef Ackermann in den Tagen vor der Lehman-Pleite. Die US-Regierung versuchte schließlich unter Hochdruck mit der Finanzindustrie eine Lösung zu finden. Doch diesmal scheiterten alle Versuche.
The American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy in New York. That's happened in the last few minutes.
You know what, right now, breaking news here.
Selbst hartgesottene Banker sind fassungslos, als der Weltgemeinschaft Lehman Brothers schließlich um die Ohren fliegt. So auch der Protagonist wider Willen, Alan Greenspan.
This is outstripping anything I've seen.
Das übertrifft alles, was ich bisher gesehen habe. Und dieses Problem wird uns noch lange in Atem halten. Damit sollte der Notenbanker Recht behalten. Was folgte, waren eine nahtlose Aneinanderreihung von Krisen, eine Bankenkrise, die schwerste Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und schließlich die Staatsschuldenkrise. Denn die meisten Staaten mussten schließlich mit viel Geld am Ende in der Krise ausgerechnet diejenigen retten, die die Krise verschuldet hatten, die Banken.
So, das wissen wir jetzt auch. Und das wäre doch mal eine schöne Gelegenheit, noch mal reinzuhören in den Dialog zwischen Sokrates und Hippias über Banken, ob nun die Deutsche oder die Doggerbank oder was auch immer. Hippias hat zuerst das Wort.
Was ist das wieder? In die Grube mit ihm. Was soll sein? Der Deutsche und die Doggerbank. Ein Wohltäter ist er, auch für Hellas und gerade für Hellas, sagte der Fremde, sagte der Kennende, dass es schön sei, dem Deutschen zu trauen und zu dienen. Wie denn nun aber, o Sokrates, ficht euch dies an?
Bald aber wirst du es sein, der des Verstehens nicht mächtig noch. Deswegen hier erst einmal ein Grundkurs in der Kunst der griechischen Logik. Alle Menschen sind sterblich, richtig?
Richtig.
Sokrates ist sterblich, richtig?
Wie wahr und weh, ihr Edler, sterblich seid ihr, doch gereicht es mir zu Tränen, wenn dereinst eure sterbliche Hülle gen Hades führe, über den Fluss Styx geleitet von Charon dem Fährmann in die Unterwelt, auf den Augenlidern zwei Münzen als Fährgeld und ewig bellt der Höllenhund, o Furcht, o Graus.
Naja, und ewig golzt der Gauz, tortöricht, der Depperte, krieg er sich jetzt allmählich mal ein, er ist simpel. Sokrates ist sterblich. Stimmt der Satz, o Dödeliger aller Dödels Griechenlands, oder stimmt er nicht?
Schon gut, ich sag's ja schon. Stimmt.
Was also folgt daraus?
Solches aber. Wie denn nun aber, o Sokrates, wie sollte ich wissen, nehme noch die Finger zur Hand, also alle Menschen, sterblich, o Sokrates, mehr war es nicht.
Sokrates ist ein Mensch, das folgt daraus, o Tor.
Ach so, wie wahr, entzücken. Aber was hat dieses zu tun mit der Doggerbank, der Bank gar der Deutschen?
Warte nur ein Weilchen. Dann kommt Socki mit dem Logischsten der Logik und macht einen Ökonomen auch aus dir.
Da sind wir aber ganz schön gespannt. H2 der Tag. Wie kommen wir aus der Krise raus? In den letzten Wochen haben sich immer wieder Experten zu Wort gemeldet, die der Politik die Leviten lesen, weil die Sparmaßnahmen zu lasch seien oder zu hart. Weil Griechenland aus dem Euro aussteigen soll oder auf jeden Fall drinbleiben. Da ist alles Mögliche im Angebot und immer auch das Gegenteil von allem. Und die Krise schreitet währenddessen munter fort. Professor Dr. Peter Buffinger, Sie gehören zu einer Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern, die in diesen Tagen eine Studie zum Thema Euro-Staatsschuldenkrise veröffentlicht hat. Die Kernthese lautet: Es ist nach wie vor möglich, ökonomisch und politisch einen Weg aus der Euro-Krise zu finden. Wie soll das möglich sein?
Ja, hallo Herr Zudeik. Es ist nicht so einfach, aus dieser Krise rauszukommen. Ich glaube, es ist entscheidend, dass man erkennt, wo die großen Probleme liegen. Und aus meiner Sicht haben wir es mit zwei Problemen im Augenblick zu tun. Zum einen sehe ich die große Schwierigkeit, dass viele Länder zwar ganz energisch sparen und dass sie wirklich versuchen, auch schmerzhafte Maßnahmen umzusetzen, dass damit aber die konjunkturelle Entwicklung massiv gebremst wird. Wir erleben das in Italien, wir erleben das in Spanien, in Portugal. Und dass dadurch, dass die Konjunktur sich so ungünstig entwickelt, dass dadurch die Sparmaßnahmen nur teilweise zu Sparerfolgen führen und wir also wirklich die Gefahr haben, eines Abwürgens der Konjunktur. Hier meine ich, muss man dringend versuchen, diese Abwärtsbewegung zu stoppen. Und die zweite Problematik, die ich sehe, besteht darin, dass die Länder, obwohl sie so stark sparen, dass das von den Finanzmärkten nicht anerkannt wird, dass die Zinsen nicht nach unten gehen, sondern nach oben. Und wenn ich jetzt eine hohe Verschuldung habe und meine Zinsen steigen, dann wird durch den Zinsanstieg auch wiederum ein Teil der Sparmaßnahmen unterlaufen.
Die deutsche Sprache hat für sowas den Ausdruck Teufelskreis. Da muss man raus. Einer Ihrer Vorschläge ist ein Schuldentilgungsfonds. Wie soll der funktionieren?
Ja, die Idee des Schuldentilgungsfonds besteht darin, dass man den Ländern des Euroraums, die sich wirklich energisch darum bemühen, ihre Haushalte in den Griff zu bekommen, dass man ihnen unter die Arme greift, indem man ihnen es erlaubt, einen Teil ihrer Verschuldung in einer gemeinsamen Haftung zu finanzieren.
Ein Teil ihrer Verschuldung, das ist, glaube ich, wichtig, das dazu zu sagen.
Ja, und zwar genau den Teil der Verschuldung, der über die 60%-Marke des Vertrags von Maastricht rausgeht. Das heißt, es ist also eine quantitativ begrenzte gemeinsame Haftung, die eben einem Land wie Italien die Möglichkeit gibt, sich zu 4% oder vielleicht auch nur 3,5% zu verschulden, anstelle zu 5, 6 oder 7 und 8%. Und damit ist die Voraussetzung auch gegeben, dass Italien mit seiner Verschuldung dann auch zurechtkommt. Was wichtig ist bei unserem Vorschlag, ist, dass diese gemeinsame Verschuldung keine Dauereinrichtung wird, sondern dass sie innerhalb von 25 Jahren getilgt werden muss, dass also innerhalb dieser Zeit die Gemeinschaftsverschuldung wieder auf null zurückgeführt wird, ist also keine dauerhafte, sondern nur eine temporäre gemeinschaftliche Verschuldung.
Damit wollen Sie dem Vorwurf Vergemeinschaftung von Schulden den Wind aus den Segeln nehmen.
Genau, und es soll auch damit ganz klar gemacht werden, dass das eben kein Beitrag dazu ist, immer mehr Schulden zu machen, sondern dass es ein Beitrag ist, der den Ländern dabei helfen soll, ihre Schulden mittelfristig abzubauen.
Ein weiterer Punkt: Grundsätzlich reicht es nicht, die Ausgaben zu begrenzen, also nur zu sparen. Man muss die Einnahmen erhöhen. Das ist eigentlich Grundkurs Volkswirtschaft, bloß hört man davon wenig. Was bedeutet das? Steuererhöhungen?
Naja, sag mal so, wenn ein Land ein hohes Defizit hat, dann gibt es zwei Wege, wie man das Defizit zurückführen kann. Man kann auf der Ausgabenseite massiv kürzen, man kann aber auch versuchen, als Staat mehr Einnahmen zu generieren. Derzeit ist es so, dass die Sparmaßnahmen vor allem auf der Ausgabenseite einsetzen. Man will also nicht über die Einnahmen, nicht über höhere Steuern konsolidieren. Und das ist problematisch zum einen, weil Sparmaßnahmen auf der Ausgabenseite deutlich mehr bremsen. Die sogenannten Multiplikatoren sind da deutlich höher. Und zum anderen führt es dazu, dass eben auch die soziale Akzeptanz eines Sparprogramms geringer ist, wenn in der Bevölkerung der Eindruck entsteht, dass eher die Schwächeren von den Sparmaßnahmen getroffen werden und dass die Reichen relativ ungeschoren davonkommen. Ich denke zum Beispiel an Deutschland. Da hatten wir ja zu Zeiten Helmut Kohls bei der Deutschen Einheit einen Spitzensteuersatz von 56%, um diese Belastung gemeinsam zu schultern. Und ich meine, das wäre eine Maßnahme, die man auch in den Problemländern durchaus ins Auge fassen sollte.
Wir haben zwei Punkte genannt. Gemeinschaftliche Hilfe beim Schuldenabbau, Einnahmen erhöhen. Wenn das nicht passiert, Herr Professor Buffinger, wird Deutschland in den Strudel der Eurokrise mit hineingezogen oder sind wir schon mittendrin?
Also nächstes Mal ist es wichtig, dass man zusätzlich eben sich wirklich überlegt, ist es sinnvoll, in einer Phase, wo die Konjunktur so deutlich nach unten zeigt, in den Problemländern zusätzliche Sparmaßnahmen zu implementieren? Oder wäre es nicht sinnvoll, damit zu warten, bis die Konjunktur in diesen Ländern wieder Tritt gefasst hat? Das halte ich also für eine ganz wichtige zusätzliche Begleitmaßnahme, um die Situation zu stabilisieren. Wenn wir hier nicht zu einem Wechsel in der Strategie kommen, dann müssen wir uns in Deutschland auch darauf einstellen, dass sich das sehr nachteilig auf unsere Konjunktur auswirkt. Wir sehen ja schon jetzt in den Daten und auch in ganzen Stimmungsindikatoren, dass die Krise in Deutschland ankommt und dass damit auch doch erhebliche Probleme auf unsere Wirtschaft, auf unseren Arbeitsmarkt zukommen können.
Wege aus der Krise, das war der Volkswirtschaftler Professor Dr. Peter Bofinger, einer der fünf Wirtschaftsweisen. Wege aus der Krise. 2007 ging es mit der Immobilienkrise in den USA los. Ein Jahr später erreichte die Krise mit der Pleite von Lehman Brothers einen vorläufigen Höhepunkt. An all dem haben wir bis heute zu knabbern. Nun ist seither nicht etwa nichts geschehen, wenn auch viel weniger, als uns immer versprochen wurde. Darüber haben wir geredet. Ein Weg, die Banken aus dem Krisensumpf zu ziehen, sollte die Einrichtung von sogenannten Bad Banks sein. Eske Hicken erklärt, was daraus geworden ist.
Bad Bank, das bedeutet schlechte Bank. Man kann sich eine Bad Bank vorstellen als eine Art Sammelstelle für faule Wertpapiere. In sie können die Banken ihre faulen Papiere auslagern und damit loswerden. Angesiedelt sind Bad Banks unter dem Dach des Bankenrettungsfonds SOFIN und der untersteht wiederum dem Bundesfinanzministerium. In Deutschland wurden bislang zwei Bad Banks gegründet, die der WestLB und die der Hypo Real Estate. Im Portfolio der HRE Bad Bank sollen sich nach einem Medienbericht unter anderem Bildungskredite für amerikanische Studenten befinden, außerdem Papiere zur Absicherung des Hurricane-Risikos in Florida. All diese Papiere sollen die Bad Banker nun abwickeln, das heißt, sie versuchen, sie am Markt zu verkaufen. Das kann Verluste bringen, im günstigen Fall aber auch Gewinne. Im vergangenen Jahr hat die Bad Bank der Hypo Real Estate ein Minus von fast 10 Milliarden Euro gemacht. Hauptgrund waren Verluste durch griechische Anleihen. Wie es am Ende ausgeht, ist noch ungewiss und ungeklärt. Die Bad Bank der HRE sollte ursprünglich 2020 endgültig aufgelöst werden. Inzwischen gilt aber auch ein späterer Zeitpunkt als möglich. Aber erst am Ende wird endgültig abgerechnet. Erst dann werden Gewinne oder Verluste der Bad Bank in den Bundeshaushalt eingerechnet. Das ruft Kritiker auf den Plan. Sie werfen Finanzminister Schäuble vor, er führe mit dem SOFIN einen Schattenhaushalt. Sie meinen, die Bundesregierung spiele auf Risiko. Geht alles gut, dann steht 2020 unter dem Strich ein Gewinn. Geht es nicht gut, dann steht da ein hoher Verlust, den der Bundeshaushalt dann verkraften müsste.
Die Bad Banks sind ein Beispiel für ein Problem, das eigentlich die Lösung eines Problems sein sollte. Die sogenannten Schattenbanken sind eine Art inoffizieller, systeminterner Weg von Geldinstituten, Versicherungen, Fonds und ähnlichen Einrichtungen, sich eines ganz anderen Problems zu entledigen, der Aufsicht. Erläuterungen von Claudia Sauter.
Warum heißt der Agent Ihrer Majestät James Bond 007? Weil er die offizielle Lizenz zum Töten hat. Das Kürzel dafür ist die Doppelnull. Ohne diese Lizenz wäre Mr. Bond lediglich ein Schattenagent. Auch bei Banken gibt es solche mit offiziellen Lizenzen und solche ohne. Letztere nennt man Schattenbanken. Sie unterstehen keiner Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde, handeln aber mit geschätzten 46 Billionen Euro. Niemand hat den Überblick, was die Schattenbanken eigentlich tun. Sie werden ja nicht kontrolliert wie traditionelle Bankhäuser. Sie müssen auch kein Eigenkapital haben zum Ausgleich möglicher Verluste. Deshalb sollen die Geschäfte dieser Schattenbanken endlich durchleuchtet werden. Daran beißt sich derzeit der Rat für Finanzstabilität in Basel die Zähne aus. Die berüchtigsten Schattenbanken sind die sogenannten Hedgefonds. Sie verwalten allein in diesem Jahr geschätzte 2,3 Billionen Dollar. Das können die Hedgefondsmanager natürlich nicht ohne lizenzierte, also klassische Banken tun. So hilft man sich gegenseitig. Und das geht so. Hedgefonds X kauft einer französischen Bank ein Paket hochspekulativer Wertpapiere ab. Die Franzosen sind froh darüber, haben sie sich zwar profitabler, aber eben auch potenziell riskanter Papiere entledigt, die sie wegen der verschärften Kontrollen nicht mehr besitzen dürfen. Auch der Hedgefondsmanager reibt sich die Hände. Macht er Verlust, kann er ihn der Bank in Rechnung stellen.
HR2, der Tag. Was machen Hippias und Sokrates? Na, sie reden über Banken und sie reden so wunderbar weise und kraus, wie wir es eben gehört haben. Und schon wieder hat Hippias zuerst das Wort.
Ja nun, beim Zeus, was hat es auf sich, o Edler, o Weiser, o Schuster, mit der Bank der Deutschen, der Mühsal des Geldes, der, o Graus, welches Wort, der Schicksalsgöttin, Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, gar Hypobank, aber mit Gunst und Verlaub der Doggerbank.
Es war das Gefecht der Gefechte in der Welt des Geldes. Klirrend schießen die Schilde zusammen, donnernd schritten einher wie zu Sparta die Phalangen. Engländer traten an, it's a long way to Tiberias, die City of London, wie sie später genannt wurde, im Kampf gegen die deutsche Flotte.
Oh, toll, Schiffe, Schiffchen versenken.
Ach, Schweißbub. Um die Vorherrschaft in der Europa ging es schon damals.
Ach, also von hier aus gesehen die Zukunft.
Ja, unterbrich er mich nicht. Um einen Platz an der Sonne ging es, den der Deutsche sich erobern wollte. Es war der 24. Tag des Jänner im Jahre 1915.
Nach Christus, I suppose.
Yes, er naseweiß. Franz Hipper hieß der Admiral im Schimmern der Wehr des Kaisers und geführt hat er die Schlachtkreuze. Triremen, so würden wir heute sagen, als alte Griechen. SMS Seydlitz, SMS Moltke und SMS Derfflinger.
SMS, Short Message System?
Seiner Majestät Schiff. Abgeschirmt von 4 kleinen Kreuzern und 18 Torpedobooten. Einen Vorstoß unternehmend auf die Doggerbank. Eine Strategie der Nadelstiche, um die Navy zu unvorsichtigen Nadelstichen ihrerseits zu provozieren.
Aha.
Teile der überlegenen Grand Fleet in Grund zu bohren. Das perfide Albion zu versenken, dieses Land der dritten Welt, das noch immer umgeben ist von Heringen. Ha! Die Doggerbank.
Oh, Sokrates, ich weiß jetzt, wo die Nordsee am untiefsten ist.
Oh Gott. Aber sie wurden aufs Haupt geschlagen vom perfiden Albion und so wurden die Deutschen versenkt. Zum ersten Mal, später zum zweiten Mal. Aber es würde kommen der Tag der Rache, der Tag Ackermanns, der Tag der Finanzen.
HR2 der Tag. Wir haben eben mit Professor Bofinger über Wege aus der Krise gesprochen. Das wollen wir jetzt, wie heißt es im sozialpädagogisch animierten Journalistendeutsch doch so schön, herunterbrechen. Auf eine andere Ebene der Konkretion und die nennt man Maßnahmen. Professor Dr. Martin Faust, Dozent für Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance. Die Zerschlagung großer Banken wird zurzeit mal wieder heftig diskutiert. Das Handelsblatt macht heute mit diesem Thema groß auf. Wir hatten zu Beginn der Sendung Professor Hickel im Gespräch mit dieser Forderung. Wenn Banken zu groß sind, als dass man sie scheitern lassen könnte, dann muss man große Banken klein machen. Wie sehen Sie das?
Grundsätzlich stimmt diese Aussage. Das heißt, große Banken bergen eine große Gefahr für unser gesamtes System, für die gesamte Volkswirtschaft. Die Politik hat sich aber dazu leider bisher nicht durchringen können. Das heißt, die Banken sind weiterhin relativ groß. Man möchte natürlich gerne seine nationalen Champions, wie es so schön heißt, weiter fördern. Man möchte natürlich auch seine Wirtschaft damit fördern, Arbeitsplätze schaffen. Und das sieht man eben bei größeren Banken eher als bei vielen kleinen Instituten.
Ich habe auch das Argument gelesen, große Banken braucht man deshalb, weil große Industrieunternehmen, überhaupt große Unternehmen, das muss nicht die Industrie sein, lieber mit großen Banken umgehen, die auch international im Geschäft sind. Ist das richtig?
Wir reden von sehr hohen Kreditvolumina, das heißt also für Investitionen, wie zum Beispiel ein Stahlwerk in Brasilien oder in den USA, werden Milliarden Geldbeträge benötigt. Und hier ist es natürlich sehr gut, wenn man auf wenige große Banken zugehen kann und nicht mit vielen kleineren Banken sprechen muss. Und auch besonders gut natürlich, wenn man Banken im eigenen Land hat, die so groß sind, dass sie diese großen Kreditvolumina auch stemmen können.
Eine Variante der Zerschlagung oder sagen wir mal eine Stufe drunter haben wir die Trennung der Bankenwelt in Geschäftsbanken und Investmentbanken. Also die klassische Bank auf der einen Seite, die Kundeneinlagen verwaltet, Kredite vergibt und die Investmentbanken, die hochgradig gewinnorientiert sind und deshalb riskante Geschäfte eingehen. Was halten Sie davon?
Ja, diese Trennung in Gut und Böse, wie man es immer wieder liest, stimmt aus meiner Sicht nicht. Es ist so, dass Investmentbanking sowohl kundenorientiert als eben auch Eigenhandel umfasst. Das heißt, es geht um Kundengeschäfte, wie zum Beispiel die Emission von Anleihen für Unternehmen oder auch Wechselkursabsicherungen für Mittelständler, die zum Beispiel in die USA exportieren oder nach China. Das heißt, das sind durchaus Funktionen, die sehr wichtig sind und die auch in enger Verbindung zum klassischen Bankgeschäft stehen, weil es ja die gleichen Kunden sind. Was durchaus kritisch sind Geschäfte, die auf eigene Rechnung gemacht werden. Das heißt, man übernimmt Risiken in die eigenen Bücher und das kann natürlich schon zu großen Verlusten führen und am Ende dann auch die gesamte Bank in Schieflage bringen. Hier sollte man sicherlich gegen vorgehen.
Eine solche Trennung hat es ja schon mal gegeben nach der Finanzkrise der 30er Jahre. Der Glass-Steagall Act von 1933 hat die institutionelle Trennung zwischen dem Einlagen- und Kreditgeschäft und dem Wertpapiergeschäft in den USA eingeführt. Das war doch keine so schlechte Erfahrung.
Ist es so, dass damals die Welt sicherlich noch etwas anders aussah. Das heißt, die Akteure waren andere. Heute ist es so, dass selbst ein kleinerer Mittelständler in Deutschland schon exportiert, also durchaus Investmentbanking-Dienstleistungen benötigt und hier dann eben auf seine Bank zurückgreifen kann und nicht eben auf andere Banken zurückgreifen muss. Das heißt, er bekommt alles aus einer Hand. Die Bank selber geht in der Regel auch gar keine Risiken ein, denn sie ist eigentlich nur Zwischenhändler. Das heißt, sie gibt diese Risiken weiter. Problematisch wird es dann, wenn die Bank selber diese Risiken übernimmt, um damit zum Beispiel zu spekulieren, um höhere Gewinne zu erzielen.
Unterhalb solch martialisch klingender Maßnahmen wie Zerschlagung und Trennung haben wir die Regulierung, zum Beispiel durch die Reformen des Basler Ausschusses der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Basel I und II gibt es schon, Basel III soll ab 2013 schrittweise in Kraft treten, Herr Professor Faust. Da geht es um die Verbesserung der Risikodeckung, um ausreichend Liquidität, um die Qualität der Eigenkapitalbasis zum Beispiel. Also nicht die Höhe, sondern die Qualität. Was ist damit gemeint?
Ja, es ist so, dass man versucht, den Risikoappetit der Banken dadurch zu zügeln, dass man verlangt, dass Risiken mit Eigenkapital unterlegt werden müssen. Das heißt, es gibt eine feste Quote, zum Beispiel 8%, die entsprechend eingehalten werden muss. Auf der anderen Seite kommt es aber auch auf die Qualität des Eigenkapitals an. Und die Banken haben es vor der Finanzkrise verstanden, diese Risiken mit Kapital zu unterlegen, dass man ja, ich sag mal, wohlwollend eigentlich gar nicht mehr als Eigenkapital bezeichnen kann. Zum Beispiel irgendwelche nachrangigen Verbindlichkeiten, Genussscheine etc. Das heißt, man möchte jetzt wieder zu hartem Eigenkapital und hartes Eigenkapital bedeutet gezeichnetes Kapital und Rücklagen. Das heißt, die Banken können sich jetzt nicht mehr so leicht Kapital günstig beschaffen, was als Eigenkapital anerkannt wird. Und damit wird natürlich auch der Risikoappetit der Banken etwas gezügelt.
Die Banken finden das alles gar nicht so schön und wollen verhindern, dass Basel III pünktlich in Kraft tritt, wollen es lieber verschieben um mindestens ein Jahr. Mit welchem Argument?
Also grundsätzlich ist diese Kritik aus meiner Sicht durchaus positiv zu sehen, denn es zeigt, dass die Aufsicht wirkt. Das heißt also, eine Regulierung, die nicht wehtut, ist eigentlich keine wirkliche Regulierung und das hatten wir lange Jahre lang. Das heißt also, die Banken sind durchaus kritisch heute. Was von den Banken kritisiert wird, ist, dass viele Dinge jetzt sehr, sehr schnell kommen müssen. Das heißt, gerade die großen Banken, die international tätigen Banken, müssen sehr schnell ihr Eigenkapital aufbauen. Aber auch die kleineren Banken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen bleiben nicht verschont und müssen zusätzliches Eigenkapital sich beschaffen, was nicht immer so ganz leicht ist, denn wie gesagt, hartes Eigenkapital sind nur gezeichnetes Kapital, das heißt, sie können es nur über Gewinntesorierung bekommen oder eben auch über Kapitalerhöhung und hierfür müssen sie erstmal Eigentümer finden, die bereit sind, frisches Kapital bereitzustellen. Hinzu kommt, dass Basel III nicht die einzige Belastung ist, sondern es werden auch Einlagensicherungseinrichtungen aufgebaut, das heißt, die Banken müssen also auch Geld zurücklegen für ihre Einlagensicherung. Darüber hinaus gibt es weitere Regulierungsmaßnahmen, die auch Kosten verursachen. Das heißt also, auch hier werden für die Banken Belastungen in den nächsten Jahren größer, die natürlich auch den Gewinn schmälern.
Da passiert ja etwas Merkwürdiges. Sie haben die kleinen Banken und Sparkassen genannt, also vor allen Dingen Sparkassen und auch genossenschaftliche Banken, dass die nun, die an dem ganzen Theater überhaupt keinen Anteil hatten, für dieses auch jetzt mit eintreten müssen, indem sie darunter leiden und dann ihren Leuten, den Mittelständlern, keine Kredite mehr geben können. Also für einen Laien wie mich ist das nicht gut verständlich.
Ja, hier muss man aufpassen, dass die Regulierung nicht überzieht. Das heißt, man sollte vielleicht die Fristen verlängern, vielleicht auch sich überlegen, ob die ein oder anderen Vorschriften, die für große Banken durchaus sinnvoll sind, für kleinere Institute überhaupt notwendig sind. Wir haben die Situation, dass die internationale Bankenaufsicht eben insbesondere systemische Banken betrifft. Das heißt, man möchte verhindern, dass Dominoeffekte auftreten. Und gerade Genossenschaftsbanken, Sparkassen sind relativ klein. Das heißt, hier drohen diese Dominoeffekte nicht in dem Maße. Und hier sollte eigentlich die Aufsicht vielleicht etwas mit weitschauender Vorgehen, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass Sparkassen und Genossenschaftsbanken ein sehr großer Kreditgeber in Deutschland sind. Wir haben ja eine sehr klassisch mittelständisch geprägte Unternehmenskultur und gerade die Mittelständler arbeiten eben sehr intensiv mit ihren lokalen Banken zusammen und deswegen ist gerade das wichtig für das als Rückgrat auch der deutschen Volkswirtschaft.
Maßnahmen gegen die Krise, das war Professor Dr. Martin Faust von der Frankfurt School of Finance. Der Klassenkampf ist zurück. Mit diesem Satz beginnt ein Artikel des Soziologen Prof. Dr. Wolfgang Streeck, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, in der Süddeutschen Zeitung vom vorigen Freitag. Die These: Seit Jahren beschließen Politiker bei Brüsseler und anderen Gipfeltreffen immer neue institutionelle Veränderungen, die durch die nationalen Parlamente gepeitscht werden. Ob die Regierungen wissen, was sie da unter Zeitdruck aushandeln, steht dahin. Die Parlamentarier ahnen allenfalls, was sie im Eiltempo beschließen, und die Öffentlichkeit versteht nur noch Bahnhof. Und das bedeutet, das Ende der Nachkriegsdemokratie ist eingeläutet. Hier ein Auszug aus dem Artikel.
Von Demokratie ist bei alledem nur noch die Rede, wenn zu begründen ist, warum griechische Rentner und Arbeitnehmer die Schulden zurückzahlen sollen, die ihre Regierungen in ihrem Namen aufgenommen haben. Schließlich haben sie sie ja gewählt. Allerdings vergisst die demokratietheoretische Zurechnung der Staatsschulden an das Staatsvolk die Mitschuld der Gläubiger, die der Regierung eines Landes unbegrenzt Kredit gegeben haben, das sich den Zugang zur Europäischen Währungsunion durch Fälschungen seiner volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erschleichen musste. Der politischen Parteien, die die Bürger über den wahren Zustand ihrer Staatsfinanzen belogen haben. Und der europäischen Behörden, einschließlich der Europäischen Zentralbank, die dem Wachstum des griechischen Schuldenbergs ein Jahrzehnt lang stillschweigend zugesehen haben. Ging es um Privatkredite, könnten die griechischen Bürger vermutlich ihre Gläubiger und Volksvertreter mitsamt der Europäischen Union wegen betrügerischer Anlageberatung erfolgreich verklagen. Ansonsten gibt es Demokratie noch als Versprechen in Gestalt einer erhofften, unbeabsichtigten Nebenfolge der Fiskalunion. Die Aussicht hierauf soll die Freunde eines demokratischen Europa dazu bringen, auf den Integrationszug aufzuspringen, auch wenn dieser längst von der Geldindustrie gesteuert wird. Die Logik ist die des Neofunktionalismus, einer ehrwürdigen Theorie der europäischen Integration, wonach jede Abgabe von Kompetenzen an europäische Organe zwingend die Abgabe anderer, angelagerter Kompetenzen nach sich zieht. Die Europäisierung der Fiskalpolitik also als über Sachzwänge vermittelte List der Vernunft die Tür für eine Europäisierung der Demokratie öffnet. Was sich abzeichnet, ist eine rapide Ausbreitung dessen, was heute Postdemokratie genannt wird. In ihr bleibt die Wirtschaft von dem, was man den Druck der Straße nennt, verschont und wird einer von Zentralbanken und Regulierungsbehörden exekutierten, regelgebundenen Wirtschaftspolitik unterstellt. Demokratie jenseits eines residualen Rechts- und Polizeistaats wird dann frei für öffentliche Inszenierungen aller Art. Für Politainment, für die nachrichtenverfolgende Mittelschicht ebenso wie für die Mobilisierung nationaler Ressentiments. Von unten gegen faule Südländer oder arrogante Deutsche oder abgehobene Eliten im Allgemeinen, von oben nach Art von Monti und Rajoy zum Aufbau innenpolitischer Unterstützung trotz Kürzungspolitik und zur Verbesserung internationaler Verhandlungspositionen bei deren zwischenstaatlicher Ausgestaltung.
Wohin führt die internationale Finanzkrise respektive die vermeintliche Bewältigung derselben? Zum Ende der Demokratie, sagt der Soziologe Prof. Dr. Wolfgang Streeck. Was ist aus unserer schönen Finanzkrise geworden? Sie wird verwaltet, bewältigt, entschärft, verschärft, verlängert. Sie können sich etwas aussuchen. Was dabei möglicherweise ganz auf der Strecke bleibt, neben der Sicherheit unseres Geldes, ist die Demokratie, wie wir sie bisher gekannt haben und gewohnt waren. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, allerliebste Hörerinnen, allerliebster Hörer. Das war der Tag am Montag mit Peter Zudeik.